Meine Damen und Herren, es ist nochmal Zeit für eine Wertschätzung, denn nach über 10 Jahren habe ich es endlich geschafft. Ich bin in Herr der Ringe Online nach Mordor spaziert mit der neuen Erweiterung. Und wenn ich das sowieso spiele, dann dachte ich, dann können wir die Gelegenheit auch nutzen, die neue Erweiterung und das aktuelle Spiel Herr der Ringe Online, wie es jetzt 10 Jahre nach Erscheinen so als Free-to-Play-Spiel ist, einfach mal zu wertschätzen. Und darauf freut sich bestimmt wie ein Schnitzel der André Peschke.
Es ist kaum auszuhalten, diese Aufregung.
Ja, die Spannung kann man quasi fühlen.
Es knistert in der Luft.
Ja, wie bei so einem richtig schönen Sommergewitter. André, wie fangen wir an? Ich würde vorschlagen, dass wir die Wertschätzung so ein bisschen in 2 Teile aufteilen und im ersten Teil ein bisschen über die neue Erweiterung sprechen, die letzte Woche rausgekommen ist, und im zweiten Teil dann ein bisschen über das allgemeine Spiel sprechen, vielleicht für die Leute, die schon immer mal ein bisschen Interesse daran hatten, aber es noch nie ausprobiert haben, oder vielleicht die, die zu Release oder vor einigen Jahren schon mal gespielt haben und überlegen, könnte man mit so einer neuen Erweiterung vielleicht doch mal wieder einsteigen. Ergibt das Sinn?
Ach, Jochen Geber, du bist jetzt 42 Jahre ein Elektroingenieur, weißt du, du kannst dir selber aussuchen, wie du deine Werte.
Ich kann auch 3 Belgier Eis essen.
Ja, genau.
Gut, dann hätten wir zum ersten Mal, glaube ich, auch Badesalz untergekriegt in diesem Podcast. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit der aktuellen Erweiterung an, Mordor, wie sie heißt. Und André, was würde dich denn interessieren, was diese Erweiterung angeht?
Kannst du mit dem Ring zum Vulkan laufen und ihn reinschmeißen?
Das ist schon mal eine sehr gute Frage. Nein, du persönlich kannst das selbstverständlich nicht, denn du spielst ja bei Herr der Ringe Online nicht Frodo oder Sam oder irgendjemanden aus der Fellowship, sondern du spielst deinen Charakter, der im Laufe dieser Geschichte um den Ringträger und um die Vernichtung des Ringes das Ganze immer als so ein bisschen eine außenstehende Position begleitet. Die Erweiterung, die Story der Erweiterung fängt allerdings tatsächlich damit an, dass du in einer Story-Instanz die Zerstörung des Ringes nachspielst, und zwar als Gollum. Und das ist, man muss da natürlich immer dazu sagen, das ist ein 10 Jahre altes Spiel, eine 10 Jahre alte Grafik-Engine und so weiter und so fort. Man kann da jetzt kein modernes Storytelling erwarten, aber für die Umstände ist das tatsächlich eine sehr, sehr schöne kleine Instanz, eine sehr, sehr schöne kleine Story-Instanz, wo du die Vernichtung des Ringes tatsächlich nachspielst. Für die Leute wie mich, die das Spiel jetzt seit Release verfolgen, ist das natürlich auch eine gewisse Kulmination von allem dessen, was man in den letzten 10 Jahren so gemacht hat und was man so beigetragen hat. Und danach spielt die Erweiterung nach der Zerstörung des Ringes. Und zu Beginn, als sie das bekannt gegeben hatten, war ich so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Denn für mich, Herr der Ringe, die Romane hören eigentlich nach der Zerstörung des Rings auf. Dann kommen aber noch ein paar 100 Seiten und dann geht's um die Belagerung oder die Vernichtung des Auenlandes durch Saruman, der dann aus seinem Turm, in dem er eingesperrt war, wieder rauskommt und dann das Auenland als Sharky übernimmt und so weiter und so fort und die grauen Anfurten und was es da nicht alles gibt. Und ich fand das immer stinklangweilig, weil für mich nach der Zerstörung des Ringes die Geschichte vorbei ist.
Ich wollte gerade sagen, endlich können Sie den Teil des Buches nachspielen, den Sie immer überblättert haben.
Genau. Deswegen war ich sehr skeptisch. Ich habe gedacht, was soll ich denn da noch spielen, wenn dieser Ring zerstört ist? Aber ich finde, Mordor ist seit Jahren der beste Content, der in Herr der Ringe Online drin steckt. Es gibt ein paar Probleme, zu denen werden wir später bestimmt auch noch kommen, aber es ist so eine gewisse Rückbesinnung auf die klassischen Tugenden, die Herr der Ringe Online irgendwann mal ausgezeichnet haben. Denn, was ich bei Herr der Ringe Online immer fantastisch fand, ist, dass du eben nicht den Helden der Geschichte spielst. Ich glaube, ich habe in der Folge, in der reinen Podcast-Folge, wo wir drüber gesprochen haben, was für Spiele würden wir denn gerne machen, habe ich auch schon mal den Roman von Patrick Ness erwähnt, The Rest of Us Just Live Here, ein Roman für junge Erwachsene, der aus der Perspektive der uncoolen Kids geschrieben ist, die nicht die Welt retten, sondern einfach in dieser Welt zurechtkommen müssen, in denen die coolen Kids irgendwie ihren coolen Kid-Kram machen und die Welt retten und sie halt einfach die uncoolen Kids sind, die in dieser Welt noch leben müssen. Und so ein bisschen hat Herr der Ringe Online die ganze Zeit funktioniert oder die ersten Jahre funktioniert. Du hast eben nicht das nachgespielt, was in den Büchern stand, das war nur die Rahmenhandlung, sondern du hast in dieser Welt geholfen und in dieser Welt aufgeräumt, die die Geschichte dieses Ringträgers und dieser Ringvernichtung hinterlassen hat. Du hast so ein bisschen den Außenseiter gespielt und das hat dem Spiel immer sehr, sehr gut getan. Diese Perspektive fand ich immer fantastisch und in den letzten Jahren, als es langsam aber sicher dann in Richtung der Vernichtung des Ringes und weiter nach Mordor ging, hat man immer öfter die tatsächlichen Höhepunkte nachgespielt. Also du warst dann bei der Schlacht von Helm's Klamm, du warst bei der Schlacht um Minas Tirith, du warst bei der Schlacht jetzt am Schwarzen Tor im letzten Add-on vor, oder im letzten Patch, im letzten Update vor dem Add-on. Und ein 10 Jahre altes Spiel noch dazu, ein klassisches MMO oder ein klassisches Online-Rollenspiel mit den ganz klassischen Online-Rollenspiel-Mechaniken, das kann diese epischen Schlachten nicht abbilden. Das hat sich nie gut gespielt, das hat nie sonderlich viel Spaß gemacht. Das war mehr ein Rumlaufen und Dinge anklicken, das hat sich nicht episch angefühlt. Und jetzt, dadurch, dass sie sich auf diese alten Tugenden wieder besinnen, dass du eben nicht derjenige bist, der da im Mittelpunkt steht, funktioniert es auch gameplay-technisch erheblich besser. Und ich muss sagen, so viel Spaß hatte ich an Herr der Ringe Online seit Jahren nicht mehr.
Ein Ding, was ich über diese Erweiterung online überall gelesen habe, ist, dass die einen, ein Teil der Community anscheinend der Meinung ist, super, es ist endlich wieder auch ein bisschen herausfordernd und ein anderer Teil sagt, es ist jetzt zu schwer.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr netter Punkt, denn es ist im Vergleich zu den letzten Jahren erheblich, erheblich schwieriger geworden. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Klasse du spielst, aber es ist erheblich schwierigere Content, was insofern interessant ist, weil Herr der Ringe Online seit dem letzten Add-on, seit Helm's Klamm aus dem Jahr 2014, das war die letzte kostenpflichtige Erweiterung im großen Add-on-Stile, Content hatte, den ein Hamster im Laufrad hätte spielen können. Also da gab es keinerlei spielerische Herausforderungen mehr, was den Solo-Content, was den Quest-Content angeht. Du hast jedes Monster innerhalb von 3 Sekunden klein gekloppt. Du hast bei einzelnen Klassen hast du wirklich genau 1 oder 2 Skills gebraucht. Also sie haben das auf eine Weise vercasualisiert und haben da, glaube ich, im Laufe der Jahre auch viele Spieler verloren, die schon bemerkenswert war. Viele dieser Online-Rollenspiele in den letzten Jahren sind ja Casual-Liga geworden, aber Herr der Ringe Online hat dem Ganzen eine Krone aufgesetzt. Und jetzt gehen sie mit Mordor tatsächlich wieder zurück auf einen Schwierigkeitsgrad, wo ich jetzt sagen würde, wie er halt früher in so einem Online-Rollenspiel üblich war. Und dann hast du natürlich die Leute, denen die ganze Zeit das Spiel einfach zu einfach war, wie mir, die jetzt sagen, endlich, nach Jahren haben sie es endlich gemacht. Und du hast natürlich die Leute, die das Ganze einfach so ein bisschen casualiger spielen wollen, die das wegen der Story spielen und nicht, weil sie irgendwie großartig bei den Kämpfen taktieren wollen und einen höheren Schwierigkeitsgrad haben und die das jetzt die letzten Jahre einfach gewohnt waren und die sagen dann jetzt natürlich ein, nee, das ist mir jetzt zu schwer.
Ist eigentlich bekannt, wie viele Teilnehmer, Spieler Herr der Ringe Online hat und wie da die Entwicklung ist? Ist es auf dem absteigenden Ast, auf dem aufsteigenden?
Es ist über die letzten Jahre hinweg auf einem absteigenden Ast gewesen. Sie haben auch seit Helm's Klamm damals, das war die Erweiterung, die wahrscheinlich die meisten Spieler gekostet hat. Das war so ein bisschen wie die New Game Enhancements damals bei Star Wars Galaxies. Die hat mehr oder weniger das Spiel kaputt gemacht. Es hat sich jetzt aber meiner Einschätzung und meinem Gefühl nach in den letzten Jahren oder im letzten Jahr so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Und gerade mit der Erweiterung, jetzt kommen wieder relativ viele alte Spieler dazu, die einfach sagen, okay, jetzt probiere ich das nochmal aus. Das sieht man dann auch in den Chats sehr, sehr häufig und laufend sozusagen wird gefragt, hey, ich habe seit 3 Jahren nicht mehr gespielt, könnt ihr mir mal ein bisschen weiterhelfen, was mache ich denn hier mit meiner Klasse und Co. Und der Content ist meiner Ansicht nach, auch wenn er ein bisschen buggy ist, durchaus dazu geneigt, vielleicht so ein bisschen einen Wendepunkt darzustellen. Also es wird nie mehr ein Online-Rollenspiel sein, das irgendwie World of Warcraft-Level und so weiter erreicht. Aber der Entwickler, das wurde die ganze Zeit ja von Turbine entwickelt, die auch Asheron's Call gemacht haben. Jetzt haben sich allerdings die Lotro-Entwickler sozusagen selbstständig als Indie-Studio vor einigen Monaten gemacht und heißen jetzt Standing Stone Games. Und ich habe den Eindruck, dass die zumindest versuchen, viele der Fehler, die vorher gemacht wurden, wieder auszubügeln.
Weißt du ungefähr, wie viele aktive Spieler die gerade haben?
Nee,
geben die das raus?
Nee, es gibt, nee, sie geben es nicht raus. Es gibt Zahlen von Steam-Analysen und von Server-Analysen von externen Tools. Da kann man online ein bisschen danach googeln, aber es steht halt in den Sternen, wie akkurat die tatsächlich sind. Also nein, kann man nicht sagen. Du kannst es ja sowohl über Steam spielen, als auch du kannst dir den Client runterladen. Deswegen ist es da wahrscheinlich sehr schwierig, in irgendeiner Form Aussagen zu treffen. Okay. Aber man merkt halt über die letzten Jahre hinweg, insbesondere nach Helm's Klamm, dass halt einfach die Aktivität nachgelassen hat, dass weniger Leute in den Chats sind, dass weniger Leute in der Welt rumlaufen. Also das war schon sichtbar.
Ich frage deswegen, weil wenn so ein MMO so langsam seine Spielerbasis einbüßt und dann immer noch Add-ons rausbringt, ab und zu sieht man ja dann, dass dann halt natürlich da auch ein bisschen gespart werden muss, weil sie nicht mehr die gleiche Menge an Geld ausgeben können für so ein Add-on. Von daher, keine Ahnung, ist das irgendwie was? Ist es vielleicht auch deswegen schwer, weil es ihm an Content mangelt und sie halt schauen müssen, dass die Leute das nicht an einem halben Nachmittag durchgespielt haben, oder?
Ich glaube nicht, dass es deswegen schwieriger geworden ist. Also sie haben dann hinter den Kulissen, haben sie auch ein bisschen an den einzelnen Stats gearbeitet und so weiter und so fort. Es macht aber schon den Eindruck, als sei das eine bewusste Entscheidung gewesen, jetzt ein bisschen anspruchsvolleren Content zu bieten. Was die mangelnden finanziellen Möglichkeiten angeht, klar, das hat man Herr der Ringe Online in den letzten Jahren immer wieder angemerkt. Da wurden in den letzten Jahren noch bei Turbine, wurden quasi im Jahresrhythmus mehr Designer rausgeworfen, mehr Teammitglieder rausgeworfen. Ich glaube, das ist ein ziemliches Rumpfteam, was da noch dran entwickelt. Aber für dieses Rumpfteam und dafür, dass das ein kleines, aber sehr eingeschworene Community da drin auch gibt, ist der Content eigentlich wirklich ziemlich großartig. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt, durch einen Content zu spielen. Weil, und das finde ich das Interessante, ich war ja einer von denjenigen, die jahrelang gesagt haben, euer Spiel ist zu einfach. Dann macht irgendwann das Spiel keinen Spaß, weil das klassische Online-Rollenspiel-Kampfsystem, bei dem du halt durch deine Fähigkeitsrotation gehst, das kann nur Spaß machen, wenn ich in irgendeiner Form strategisch denken muss, wenn ich mir überlegen muss, okay, welchen Skill, wie rum läuft jetzt meine Rotation, wie setze ich das am besten ein, jetzt habe ich einen Gegner, jetzt habe ich zwei Gegner, ich habe vielleicht drei Gegner, habe ich irgendeine Fähigkeit, mit dem ich einen Gegner aus dem Kampf rausnehmen kann und so weiter und so fort. Wenn du das alles wegnimmst, hast du ein Spielsystem, das keinen Spaß macht. Der grundlegende Gameplay-Loop macht nur dann Spaß, wenn der Content herausfordernd ist. Und jetzt habe ich dann mal wieder nach etlichen Jahren bei Herr der Ringe Online zumindest festgestellt, wie viel Spaß dieses grundlegende MMO-System machen kann, wenn der Content anspruchsvoll ist.
Okay, das klingt ja eigentlich dann nach einem coolen Add-on. Die verkaufen das, nehme ich an. Was kostet das?
Oh, jetzt kommen wir zu einem der größeren Nachteile. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Grunddaten, vielleicht für Leute, die das früher gespielt haben. Es gibt fünf neue Regionen, die auch wirklich umfangreich sind. Es gibt, glaube ich, über 300 neue Quests. Es wird auch neue Instanzen und eine neue Raid geben für Leute, die das Add-on kaufen, allerdings erst in einem der zukünftigen Patches. Aber auch da, an der Stelle übrigens vielleicht für Veteranen gesagt, über Jahre hinweg lag bei Lotro das Endgame brach. Die haben keine neuen Instanzen, die haben keine neuen Raids gemacht. Das neue Team sozusagen jetzt scheint auch da so eine Rückbesinnung zu machen. Sie haben schon neue Instanzen und eine neue Raid vor einem Jahr gemacht und jetzt kommt eben wieder was auch in der Hinsicht, was das Gruppenspiel angeht, dazu. Das vorige Lotro-Team hat das über Jahre komplett ignoriert. Jetzt kommen wir zu den Editionen, die es da gibt. Es gibt eine Standard-Edition, mit der bekommt man die neuen Regionen und die neuen Quests und so weiter und so fort und auch die neuen Instanzen und die neue Raid, sobald die rauskommen. Das kostet 36€ und ist ungefähr auf dem gleichen Stand wie frühere Erweiterungen von Herr der Ringe Online bei Release. Dann gibt es eine Collector's Edition für 76€. Die beinhaltet das alles, was ich gesagt habe, ein paar kosmetische Gegenstände und so weiter und so fort und eine neue Rasse, die nämlich auch mit Mordor in das Spiel eingeführt wird, die Rasse des Hochelfen. Die gibt es also nur, und das würde ich schon mal als den ersten großen eigentlich Fehler ansehen, weil da gab es einen Riesenaufschrei in der Community, dass man die neue Rasse, mit der auch die ganze Zeit beworben wurde, dass die großer Teil der neuen Erweiterung ist, dass man für die 76€ hinlegen muss und die Collector's Edition kaufen muss. Also die hätte ich auf jeden Fall in die Standard-Edition gepackt, finde es offen gestanden ein bisschen unverfroren, die da reinzupacken. Und dann gibt es noch die 115€ teure Sammler-Deluxe-Edition, in der lauter Scheißdreck ist.
Was muss ich mir unter Scheißdreck vorstellen? Also Skins und so, oder?
Ja, kosmetische Gegenstände sind noch und nöcher drin und viele davon sehen übrigens auch nicht besonders gut aus. Dann ist zum Beispiel ein Monat VIP dabei. Also VIP ist sozusagen das Abo-Modell, was da im Hintergrund noch ist. Du kannst für 10€ im Monat, Pi mal Daumen, kannst du VIP werden und dann werden dir viele Sachen und viele Boni und so weiter freigeschaltet. Ich spiele eigentlich immer mit dem VIP-Status. Wenn ich die jetzt kaufen würde, was will ich mit dem Monat VIP? Ja. Also gut, ich würde dann irgendwo mal 10 Euro sparen, aber dafür gebe ich ja keine 115 Euro aus. Also diese Ultra Collectors Edition, dieses Ultimate Fan Bundle, wie sie es nennen, das ist halt wirklich der Versuch, die Wale zu monetarisieren. Und ich meine, ich bin bei Lotro schon ein Wal. Ich gebe da wahrscheinlich schon mehr Geld aus als die meisten anderen Leute im Verlauf der letzten 10 Jahre, aber selbst ich würde das nicht kaufen. Never ever.
Naja, ja, das ist, es gibt ja bei sowas eigentlich immer einen Anteil von Leuten, die das Geld für sowas rauswerfen. Also, und von daher, die nehmen sie halt mit. Ne?
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also wir haben ja schon öfters über solche Free-to-Play-Mechaniken und Wale und so weiter gesprochen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, sie könnten auch Whale Edition dran schreiben.
Ich finde aber ehrlich gesagt an sowas, das weiß ich nicht, das ist ja dann wirklich, die Leute wissen, was sie dafür kriegen. Es ist ein fester Kaufpreis und sowas. Diese ganze Wahldiskussion, da bin ich immer erst dann richtig kritisch, wenn es halt dieses nach oben offene, wo dann halt Stückchen für Stückchen versucht wird, den Leuten Hunderte und wenn nicht gar Tausende von Euro aus der Tasche zu ziehen.
Das ist richtig. Das hast du aber bei Lotro, da kommen wir vielleicht, wenn wir über das ganze Spiel und über das Free-to-Play-Modell kurz nachher nochmal quatschen, kommen wir da vielleicht dazu. Das ist schon richtig. Ich find's halt nur ein bisschen, weißt du, ich saß so ein bisschen davor und hab gedacht, ich würde euch sogar ein 115 Euro teures Bundle abkaufen, einfach weil wir über ein Spiel reden, was ich seit 10 Jahren mit Unterbrechungen natürlich immer spiele und was ich gerne spiele und mit dem ich sehr, sehr nostalgische und sehr, sehr schöne Erinnerungen verbinde. Und es ist immer, wenn ich nach ein paar Monaten Pause mal wieder das neue Update reinspiele oder so, ist immer ein bisschen, als würde ich nach Hause kommen. Und ich würde denen gerne, ich würde die gerne unterstützen. Ich würde denen auch für 115 Euro so ein Pack kaufen, aber da steckt nichts drin, was ich gebrauchen kann. Das finde ich halt so ein bisschen das Irrsinnige an diesem Pack ist. Nicht so, dass sehr das Wale monetarisieren, wie du es gerade schon gesagt hast, man weiß ja vorher, was man kauft, sondern dass man da eben nichts reinsteckt, was irgendwie die Wale zum Kaufen animieren würde.
Das spricht dich nicht an. Sie hätten es hätten vielleicht aber auch einfach deine Sprache sprechen müssen. Also wäre schon so.
Was? Was?
Na, wie Wale halt sprechen.
So, ich dachte schon, was macht er jetzt für Geräusche? Ist das die schlechteste Smeagol-Imitation aller Zeiten, oder? Genau, also das sind auf jeden Fall die unterschiedlichen Packs. Vielleicht, um da jetzt mal ranzukommen, was lohnt sich das angeht. Ich würde jederzeit sagen, also wer jetzt vielleicht ein Rückkehrer ist und wer sich überlegt, okay, ich habe noch irgendwie einen Charakter, irgendwie letztes Jahr aufgehört oder vor 2 Jahren, der ist schon relativ nah an dieser Level Cap dran, würde jetzt mal gerne, wenn ich höre, wieder anspruchsvoller Content und wirklich guter Content und auch storymäßig interessanter Content. In der einen Region spielst du zum Beispiel so ein bisschen nach, was mit Kankra passiert ist, also dieser Riesenspinne, gegen die Sam kämpft, nachdem Sam sie eben tödlich verwundet hat oder nicht tödlich verwundet hat und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schöner Storybogen, der wirklich sehr viel Spaß macht zu spielen. Und wer das so ein bisschen haben möchte, der macht mit der 35 oder 36 Euro Edition echt nicht viel falsch. Die ist ihr Geld wert. Da stecken, je nachdem wie lange man halt auch immer spielt und ob man alle Quests und so weiter machen will, aber da stecken locker 2 Wochen Spiel drin. Und das finde ich fair, wenn man das mit anderen Spielen, mit Vollpreisspielen vergleicht, die halt ebenfalls so um die 35, 40 Euro sind, in denen teilweise erheblich weniger Spiel drin steckt. Ich würde allerdings nicht dazu raten, nur wegen dem Hochelfen, der zumindest auch noch buggy ist, jetzt zum Beispiel irgendwie eine 75 Euro Edition zu kaufen.
Ich meine, ist ja nur fair, ja, dass man, wenn die Rasse schon nicht allen Leuten zur Verfügung steht, dann ist sie halt wenigstens buggy. Dann braucht sich auch keiner schlecht fühlen.
Ja, das ist halt, also ich meine, da wären wir jetzt bei den Kritikpunkten, das ist einerseits so ein bisschen das Verkaufsmodell, was sie dort machen, und andererseits, die Erweiterung ist jetzt nicht unspielbar buggy. Also zum Beispiel Minas Tirith, was in einem Patch nachgeliefert wurde, das war zu Release quasi unspielbar, weil es laggy war und weil es die ganze Zeit abgestürzt ist und so weiter und so fort. Das ist mir jetzt in der Erweiterung noch nicht passiert. Da ist es mir in den neuen Gebieten nicht ein einziges Mal abgeraucht. Es gibt aber immer noch, oder es gibt eigentlich, gibt es zu viele nervige Bugs, um das Ding zu releasen. Dann spielt jetzt natürlich damit die Rolle, dass das ein sehr kleines Team ist. Die müssen wahrscheinlich Geld generieren und können sich nicht leisten, das Ding ein halbes Jahr irgendwo in der Beta-Phase zu haben. Aber man merkt halt, dass da noch einige Bugs drin stecken. Zum Beispiel auch, was die neuen Crafting-Rezepte angeht, die dann nicht richtig funktionieren im Sinne von, dass teilweise die neuen Rezepte, zum Beispiel bei irgendwelchem Essen, was du zubereiten kannst, schlechter sind als die alten Rezepte, die es vorher gab und die es immer noch gibt und so weiter und so fort. Dann sind ein paar Tooltips kaputt und es gibt halt so eine Reihe von kleinen Nervfaktoren, die mir jetzt persönlich nicht den Spaß am Spiel verdorben haben, aber man sollte sie halt erwähnen.
Okay.
Und unter anderem, dass der Hochelf, also bei Lotro gibt es so ein System, das nennt sich Traits, da kann man seinen Charakter mit bestimmten Traits ausrüsten, die sind rassenbasiert, das heißt, wenn man zum Beispiel als Elf eine gewisse Anzahl von Goblins umgebracht hat in der Spielwelt, dann bekommt man ein Racial Trait, also so eine Rassenfähigkeit, die kann man dann ausrüsten. Das ist so eine relativ zentrale Spielmechanik oder eine relativ alte Spielmechanik. Die Traits an sich sind alle jetzt nicht irgendwie übermäßig überragend oder irgendwie übermächtig, und das ganze Trait-System bei den Hochelfen ist kaputt. Die können im Moment keine Trades ausrüsten. Die kriegen auch erst gar keine. Obwohl sie eigentlich welche kriegen sollten. Das ist halt sowas, wo du dir halt fragst, tollen Monat, mehr Beta wäre aber wahrscheinlich gut gewesen.
Haben sie eine neue Behelfswährung eingeführt, damit die alteingesessenen Spieler nicht allen neuen Content an Items einfach kaufen, weil sie auf tonnenweise Ressourcen sitzen?
Naja, du kannst einiges von den neuen Sachen kaufen, du kannst aber nicht alles kaufen. Im Zuge dessen, dass sie das Spiel etwas anspruchsvoller gemacht haben, ist nahezu alles, was du an Gegenständen vorher hattest, ist nach 5 Minuten in den neuen Gebieten wertlos. Sie haben nicht nur die Stats, dadurch, dass die Gegner jetzt erheblich mehr aushalten und auch erheblich höhere Resistenzen haben, sind nicht nur die Stats, die auf den einzelnen Gegenständen, die du ausrüsten kannst, drauf sind, exponentiell gestiegen, sodass du die Endgame-Rüstung von vor 2 Wochen, die kannst du quasi unbesehen wegwerfen jetzt, sondern sie haben auch ein System gemacht, das sich Licht und Schatten nennt. Das bedeutet, je tiefer du nach Mordor vordringst, desto mehr Schatten gibt es. Da gibt es so eine kleine Anzeige im Interface, die dir den aktuellen Schattenwert anzeigt, und auf den neuen Gegenständen befindet sich ein sogenannter Lichtwert, und wenn dein Lichtwert kleiner ist als der Schattenwert, dann bekommst du einen Debuff, das heißt, du machst weniger Schaden und kriegst mehr Schaden rein, sodass du automatisch auch die Gegenstände aus den neuen Gebieten benutzen musst, und die Gegenstände aus den neuen Gebieten, die sind natürlich zu einem erheblichen Teil an den Charakter oder an deinen Account gebunden, das heißt, du kannst sie nicht einfach verkaufen.
Verstehe. Ja, dann, keine Ahnung, magst du ein Fazit abgeben?
Ja, also mein Fazit, ich habe es ja schon erwähnt, wäre, wer jetzt Interesse daran hat, wer das früher schon mal gespielt hat, also es ist jetzt kein Grund, das Spiel völlig neu anzufangen, dazu werden wir dann gleich kommen, aber für Rückkehrer oder für die Leute, die sagen, naja, bei Level 95 oder so, bis dahin hatte ich mal gespielt und ich hätte ja vielleicht schon wieder Lust, ist es wirklich der beste Grund, zurück zu Lotro zu gehen der letzten Jahre. Das ist mit Abstand die beste Erweiterung, und gut, die letzte liegt jetzt tatsächlich 2014 zurück, und auch was die ganzen Inhaltsupdates, die es seitdem gegeben hat, also ist der beste Content seit Jahren, und ja, dafür lohnt es sich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gespielt habe. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Okay. Ja,
Das ist doch ich bin natürlich auch vorbelastet, weil ich ein Fan des Spiels bin.
Ja gut, aber ich meine, ja, wer jetzt eine Add-on kauft zu dem Zeitpunkt, denke, man kann davon ausgehen, dass es sich zumindest mehrheitlich an Fans des Spiels richtet.
Ja, durchaus. Gut, wollen wir noch ganz kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger jetzt im Anschluss darüber reden und vielleicht die Leute mit ins Boot holen, die noch nie oder vor etlichen Jahren mal Herr der Ringe Online gespielt haben und sich fragen, der Gebauer, der schwärmt die ganze Zeit von Herr der Ringe Online und erzählt irgendwas davon und ist da der totale Fanboy. Und jetzt würde ich es ja vielleicht mal ausprobieren. Taugt das denn?
Ja, können wir gerne machen. Ich habe auch eine tolle Einstiegsfrage erstmal dazu. Das ist jetzt halt ein MMO, du hast schon selber gesagt, dass es auch schon ewig gibt. Es ist technisch wahrscheinlich inzwischen ein bisschen veraltet. Wenn mich Tolkien nicht total anspricht, gibt es einen Grund, einen spielimmanenten, einen Game Design oder sonst was Grund, warum ich mich ausgerechnet entscheiden sollte, Lotro anzufangen?
Jetzt legst du schon so den Finger auf einen Punkt, den ich ganz interessant finde, weil mich interessiert Tolkien in der Regel nicht. Also ich bin kein großer Fan der Herr der Ringe Romane. Ich habe das in das Silmarillion mal reingelesen und das nach 3 Seiten weggelegt und gedacht, da kann ich auch eine Bedienungsanleitung mit 500 Seiten lesen. Ich bin jetzt kein Tolkien-Affectionado oder sonst irgendwas. Und ich bin so ein bisschen in diese Welt oder in dieses Tolkien-Universum, also in dieses Worldbuilding, ich bin großer Fan seines Weltenbauens, überhaupt erst durch Herr der Ringe online reingekommen. Das heißt, selbst wenn man mit den Herr der Ringe Romanen nichts anfangen kann, würde ich nicht unbedingt sagen, aus eigener Erfahrung, dass das Spiel nichts für einen ist. Ich finde, was Herr der Ringe online auszeichnet, ist das Weltenbauen. Insbesondere, ich würde sagen, in der ersten Spielhälfte bis Moria. Die alten Zonen von vor 10 Jahren, die sehen heute nicht mehr fantastisch aus. Da ist heute auch das Questdesign. Dem merkt man schon an, wie wenn man heute die alten Regionen aus World of Warcraft oder so nochmal spielt. Das ist ein Questdesign von 2006, 2007, 2008. Aber Herr der Ringe Online für mich ist das mit Abstand atmosphärischste Online-Rollenspiel, was ich je gespielt habe, weil sie die Welt von Tolkien fantastisch umsetzen, ohne dass man vorher die Romane gelesen haben muss. Also ich, bei den meisten Zonen zum Beispiel im Spiel, die auch in dem Urspiel drin stecken, ich hatte keine Ahnung mehr, dass die in dem Roman überhaupt erwähnt wurden. Aber sie sind wirklich sehr stimmungsvoll. Natürlich, mittlerweile sieht's altbacken aus, aber sie sind sehr stimmungsvoll. Sie erzählen sehr viele, sehr, sehr schöne, sehr kleine Geschichten innerhalb dieser Zonen, wo jede Zone so ein bisschen seine eigene Storyline hat. Dann folgt man immer noch dieser epischen Quest, die einem halt immer so anhand der Ringträger und dieser Geschichte um den Ring so ein bisschen entlanghangelt. Gegen Ende der alten Zonen erzählen sie dann eine relativ eigene Geschichte, die dann so da ihren Höhepunkt nimmt. Also für mich war das immer eins der, wenn nicht das atmosphärischste Online-Rollenspiel, das ich bislang gespielt habe. Es ist eine sehr, sehr schöne Welt und ich würde nur deswegen jemandem empfehlen, der jetzt einfach sagt, klingt ja ganz interessant, sich das einfach mal anzugucken.
Aber jemand, der heutzutage sich einen MMO aussucht, der hat ja sozusagen doch durchaus eine relativ breite Auswahl auch an älteren, etablierten Namen. Also gibt's denn was, das das spielerisch auszeichnet? Und wenn ich jetzt noch keine WoW gespielt habe oder sowas, sollte ich dann nicht vielleicht einfach WoW spielen?
Beim Vergleich, also jetzt muss ich kurz ausholen. Also, würde ich generell eher sagen, dass WoW das wahrscheinlich objektiv bessere Spiel ist? Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Ist es für mich persönlich das bessere Spiel? Nein, ich bin mit WoW nie sonderlich warm geworden. Ich finde, auch wenn das viele Leute anders sehen, ich finde da die Welt uninteressanter, ich finde die Geschichte uninteressanter. Ich mag tatsächlich das Worldbuilding von Herr der Ringe Online sehr. Spielerisch lassen sich die beiden ziemlich gut insofern vergleichen, dass sie auf dem grundgleichen Gameplay-Loop funktionieren, was eben das ganze spielmechanische System angeht. Wer sich heute ein MMO aussucht, wer jetzt noch gar keins gespielt hat, ja, der kann, wir hatten neulich auch eine Wertschätzung zu Secret World Legends, was jetzt Free-to-Play ist, der kann auch in das reinspielen, das hatte ich damals ja auch empfohlen. Aber bei WoW hast du halt immer noch das Abo-Modell, wenn du das halt haben möchtest. Wenn du einfach nur mal gucken willst, ob ein Spiel, ob jetzt ein Herr der Ringe Online irgendwie was für dich ist, dann lädst du es halt runter und spielst halt mal ein paar Stunden. Und entweder du kommst in diese Welt rein, du findest es nett, du findest es schön inszeniert, trotz der altbackenen Grafik und schön erzählt, oder du sagst halt nach ein paar Stunden, okay, das ist nichts, aber auch gar nichts für mich.
Okay, aber man kann festhalten, das ist spielerisch nichts Besonderes. Das ist halt ein typisches, wahrscheinlich gut umgesetztes MMO. Und die Entscheidung, die fällt man eher anhand dessen, gefällt mir dieses Szenario, ist das die Welt, in der ich ein MMO spielen will?
Ganz genau. Es gibt ein paar Sachen, die Herr der Ringe Online spielerisch ein bisschen anders macht als andere. Es gibt zum Beispiel eine Klasse, den Hüter bzw. den Warden, der sich an alten Prügelspielen orientiert, so wie Tekken zum Beispiel. Das ist so ein kleines quirky Detail, die gibt's aber wahrscheinlich in jedem Online-Rollenspiel, die so ihre kleinen Eigenarten haben. Aber grundspielmechanisch ist das ein ganz klassisches Online-Rollenspiel wie World of Warcraft, wie EverQuest und Co.
Okay. Dann die nächste Frage. Jetzt ist es Free-to-Play. Es ist MMO. Es ist also ein zeitfressendes Ding, vermute ich mal. Wenn ich jemand wäre, der sagt so, oh, diese MMOs, die haben mich zwar immer schon interessiert, aber ich habe halt pro Woche, keine Ahnung, nur 4 Stunden Zeit, um Computerspiele zu spielen. Lohnt sich das trotzdem?
Ich glaube, das kann man auch gut spielen, ohne dass man sonderlich viel Zeit jede Woche da reinstecken muss. Also es ist mittlerweile ein extrem solo-freundliches Spiel. Es gibt keinen Zwangsgruppen-Content, wie jetzt vielleicht bei Final Fantasy XIV. Um das als Beispiel zu nehmen, es ist, wie gesagt, extrem solo-freundlich und es ist extrem storylastig. Natürlich ist es ein Zeitfresser, wie jedes MMO, weil du die ganze Zeit irgendeine Progressionskarotte vor die Nase gehalten bekommst. Aber ich denke und ich habe auch das Gefühl, auch in so Gilden, wo ich im Laufe der Jahre mal unterwegs war, dass das längst nicht nur von Leuten gespielt wird, die so die klassischen, ich investiere jeden Tag irgendwie 7 Stunden in mein MMO gespielt wird. Ganz im Gegenteil, ich habe in meiner letzten Gilde, wo ich glaube ich vor 2 Jahren oder so war, als ich das letzte Mal sehr, sehr intensiv gespielt habe, da waren die Hälfte der Leute über 50. Das hatte ich bislang noch in keinem anderen MMO.
Okay. Dann anschließend gleich so die nächste Frage aus der gleichen Richtung, was ja auch inzwischen häufig ist, dass Leute zwar durchaus Zeit haben zum Spielen, aber dass es sehr stark fragmentiert ist. Ist das was, das man auch gut spielen kann, wenn man immer nur vergleichsweise kürzere Zeiten hat für eine einzelne Spielsession? Also wenn ich immer nur so 1 Stunde spielen kann, komme ich da dann gut rein? Ist das dann trotzdem erfüllend oder ist das was, wo man länger am Stück spielen sollte?
Also jetzt, was den Einstieg zumindest angeht, würde ich schon raten, dass man dann vielleicht irgendwie ein Wochenende oder so Zeit hat, wenn man sagt, ich will da mal reinspielen, dass man ein bisschen länger am Stück hat. Wenn man erstmal drin steckt und wenn man seine Klasse ein bisschen kann und wenn man so ein bisschen die Fähigkeiten mitgekriegt hat und den Grund-Gameplay-Loop verstanden hat, dann kann man das bestimmt auch in kürzeren Sessions spielen. Man muss sich halt immer dessen gewahr sein, dass halt immer irgendeine Progressionskarotte vor der Nase hängt und dass halt so dieses, okay, die eine Quest mache ich noch und das eine Ding mache ich noch. Und ach komm, jetzt kann ich auch noch schnell zurücklaufen und die Quest abgeben, wie bei jedem Online-Rollenspiel.
Okay, weil mein Problem mit MMOs in der Hinsicht war halt immer, dass die Progression in der Regel so langsam ist, dass wenn ich nur 1 Stunde spiele, habe ich das Gefühl, ich trete auf der Stelle.
Okay, nee, das hast du bei Herr der Ringe Online überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt mittlerweile im Shop, im Ingame-Shop, einen Gegenstand, den du ausrüsten kannst, der den Erfahrungspunktegewinn abschaltet, weil sehr, sehr viele Leute sagen, das Leveln geht ihnen zu schnell, sie wollen den Content on Level genießen. Weil in dem Spiel stecken 10 Jahre Content. Also wenn du wirklich allen Content spielen wollen würdest, dann bist du echt monatelang beschäftigt. Das große Problem für die Leute, die halt sagen, ich möchte den Content so spielen, wie er designt war und nicht irgendwie als Stufe 80 Charakter ein Level 40 Content spielen, die müssen halt mittlerweile, weil es einfach so rasant geht, einen entsprechenden Gegenstand für relativ wenige Punkte im Online-Store kaufen. Den haben auch teilweise meine Charaktere ausgerüstet.
Okay.
Weil ich sonst, das geht wirklich schnell. Also ich sag mal, wenn du heute anfängst zu spielen, du kannst easy in 2-3 Wochen, wenn du halt ein bisschen mehr als die Stunde am Tag investierst, könntest du easy auf dem Maximallevel sein.
Okay. Du hast ja schon gesagt, man spielt so eine Parallelhandlung. Also man spielt nicht die Gruppen oder die Figuren aus dem Buch oder aus den Filmen, sondern irgendwas nebenbei. Was ist denn aber die Handlung in dem Spiel? Wenn das ja im Grunde genommen schon andere Geschichten erzählt, worum geht's? Ich vermute, das ist einfach sehr viel Zeug oder sowas. Aber gibt's da irgendwie einen roten Faden, von dem du mal sagen kannst, das ist sozusagen die Haupthandlung, die man da erlebt? Oder hast du mal ein Beispiel, was besonders cool ist, was man da erleben kann?
Also du hast in der Regel, wenn wir das jetzt auf Erweiterungen runterbrechen, beziehungsweise aufs Grundspiel, du hast das Grundspiel, dann hast du die Moria-Erweiterung, dann hast du die Düsterwald-Erweiterung, dann hast du die Isengard-Erweiterung und so weiter und so fort. Jedes dieser Erweiterungen beziehungsweise Grundspiel hat eine Hauptstory, die in der Regel relativ wenig mit den Romanen zu tun hat, sondern sich einfach nur immer mal wieder an gewissen Stellen überschneidet. Später wird das ein bisschen aufgehoben, habe ich ja vorher schon erklärt. Die späteren Updates zum Beispiel, die es dann irgendwann, nachdem die Erweiterungen aufgehört hatten, gab, die haben sich dann erheblich näher an den Romanen orientiert. Aber in der Regel hat jedes Gebiet, beziehungsweise jeder Gebietscluster im Rahmen dieser Erweiterungen, hat eine eigene Storyline. Die kann sich teilweise mit den Romanen überschneiden, muss sie aber nicht. Im Grundspiel, deswegen, das hieß ja auch die Schatten von Angmar, geht es um die titelgebende Region Angmar, die war, als das Spiel rauskam, war das sozusagen das Endgame, was der alte Sitz dieses Hexenkönigs von Angmar war, der einer der Nazgul ist, also einer von den Schergen von Sauron, die auf diesen komischen Hexenviechern reiten, und dass sich da eben sozusagen im Schatten des Ringkrieges oder im Schatten des als sich anbahnenden Ringkrieges, dass da in Angmar eine neue Bedrohung durch den Hexenkönig entsteht, die man dann beseitigen muss. Das ist so ein bisschen die Grundstory des Grundspiels.
Okay. Gibt's irgendwas, was so richtig cool ist? Das klang jetzt ehrlich gesagt eher so, ja, Herr der Ringe halt.
Ja, ich wollte lediglich sagen, was es da so an Grundstorys gibt. Ich will die Story halt nicht spoilern. Also sie haben teilweise, erzählen sie wirklich auch in diesem Grundspiel, in den frühen dieser epischen Quests, die du dort absolvierst, erzählen sie tatsächlich durchaus eine wendungsreiche, spannende Geschichte mit einigen Plot-Twists drin, die will ich jetzt halt nur nicht spoilern. Es gibt zum Beispiel im späteren Teil, was ich immer wieder gerne sage, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ich meine, da steckt so viel Geschichte drin. Es gibt zum Beispiel eine Questreihe, bei der du für einen Clan eine ganze Reihe von wirklich enervierenden Quests erledigen musst. Und die sind auch, glaube ich, zumindest absichtlich enervierend designt. Also du sollst für die Fallen auslegen, weil die halt eine Belagerung und so weiter fürchten. Du sollst für die Fallen auslegen, du sollst für die irgendwelche Felle besorgen, du sollst für die irgendwo Holz irgendwo hintragen. Und du bist wirklich zwei oder drei Stunden beschäftigt, den absoluten Botenjungen vor dem Herrn zu spielen. Und dann verraten die dich. Und dann bist du auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite diejenigen, die dann diesen Clan angreifen. Und alles, was du vorher gemacht hast, liegt dir jetzt im Weg. Und das fand ich halt eine wirklich nette Geschichte, dass die Fallen, die du vorher gelegt hast, musst du danach wieder entschärfen.
Okay, nett, ja, in der Tat. Die Erzählung ist aber wahrscheinlich alles noch Text, oder?
Ja, alles Textfenster. Es gibt immer mal wieder so eine kleine, in Anführungszeichen, Zwischensequenz, in der dann der Sprecher von Gandalf oder so mal 30 Sekunden was erzählt, was so im Hintergrund mit dem Ringträger gerade passiert, aber sonst ist alles Textfenster.
Haben Sie Ian McKellen angeheuert?
Nein. 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 Daran sieht man übrigens auch, wie das Spiel im Laufe der Jahre oder wie die Budgets im Laufe der Jahre gesunken sind. Die Sprecher aus dem Hauptspiel, ich meine, sie tauchen nicht sonderlich häufig auf, die sind wirklich noch sehr, sehr hochwertig. In der Zwischenzeit ist auch der ein oder andere Sprecher mal dabei, wo man denkt, ich glaube nicht, dass das sein Beruf ist.
Okay. Ist es auch, also du hast ja gesagt, die neue Erweiterung ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Ist es aber insgesamt, kann ich daraus umgekehrt folgern, dass so für Leute, die jetzt neu einsteigen, dass das auch so ein gutes Chill-Out-Spiel ist, so ein, ich laufe da rum, ich erlebe eine nette Geschichte und so, aber ich muss mich jetzt nicht irrsinnig konzentrieren, um zu bestehen?
Ja, unbedingt. Also bis man jetzt zu dieser neuen Erweiterung kommt, würde ich sagen, lass mich mal überlegen, nee, es gibt keine einzige, also es sei denn, man käme jetzt irgendwie auf die Idee, okay, ich will jetzt alleine irgendeine 6-Mann-Instanz soloen, auch das kann man übrigens irgendwann, weil der Schwierigkeitsgrad davor so niedrig ist, je nach Klasse und so weiter, aber nee, es gibt, glaube ich, keine einzige Zone, die in irgendeiner Form für Solo-Content designt wäre, die in irgendeiner Form anspruchslos ist. Ich würde zum Beispiel jedem, der das chillig spielen will, der einfach sagen will, ich will mir einfach mal ein bisschen die Geschichte erleben, ich habe gar nicht Lust, irgendwie sonderlich lange und sonderlich komplexe Kämpfe und so weiter zu machen, der sollte einen Barden spielen. Weil wenn du, oder vielleicht einen Jäger, weil wenn du einen Barden spielst, der arbeitet halt so ein bisschen mit Balladen und mit Kampfschreien und so weiter, wie die Klasse schon sagt. Und der kann halt extrem mobil kämpfen. Das heißt, der muss nicht stillstehen, um seine Fähigkeiten benutzen zu können. Und was du mit dem Barden dann machen kannst, wenn du einfach Chili spielen willst, ich meine, du rennst von Quest zu Quest und brüllst halt am Wegesrand einfach Tiere tot. Oder Gegner kaputt. Du musst nicht mal stehen bleiben. Das ist halt wirklich, ich finde das halt immer wieder witzig, wenn ich mit dem Barden dann irgendwie durch alte Gebiete marschiere, um dort sogenannte Taten abzuschließen, für die du dann eine Belohnung bekommst, wenn du so und so viele Gegner und so weiter umgebracht hast. Und wenn ich dann halt irgendwie so einen alten Deed nochmal machen will, dann rennt da halt ein Bade rum, macht die ganze Zeit und alles fällt um. Das ist tatsächlich, ich meine, das ist Grinding, wir hatten es neulich in einer Folge, aber das ist durchaus entspannendes Grinding. Also so nach einer Stunde geht's einem auf den Nerv, dann mache ich halt wieder was anderes, aber so eine Stunde irgendwo durch eine Zone zu laufen und alles tot zu kreischen, hat irgendwie was.
Sehr gut. Sehr schön. Was ist denn der ideale Einstieg? Gibt's irgendwie so ein ideales Starter-Pack oder so? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, am Anfang sollte man es vielleicht einfach erstmal in der kostenlosen Version ausprobieren, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich finde es cool, ich will mich da jetzt auch mit länger beschäftigen, hast du einen Tipp? Sagst du jetzt, ja, kauf dir das und die Expansion oder, keine Ahnung, irgendein Starter-Kit mit XP-Bonus bla oder so?
Ich würde jederzeit sagen, wie du es gerade schon gesagt hast, erstmal reinspielen, ob das überhaupt noch was für einen ist und ob man mit der etwas antiquierten Technik und so weiter zurechtkommt. Und wenn man dann vielleicht feststellt, indem man die Anfangszone mal durchgespielt hat. Das könnte was für mich sein. Und damit würde ich mich vielleicht auch gerne ein paar Monate beschäftigen, würde ich jederzeit dazu raten, mindestens einen Monat diesen, ich habe es vorher schon angesprochen, diesen VIP-Status in Anspruch zu nehmen. Denn der schaltet nicht nur sämtlichen Content bis auf die Erweiterungen frei, sondern der schaltet auch relativ viele Restriktionen wie die Goldobergrenze und was es nicht noch alles gibt, dauerhaft für den Account aus und auch für jeden anderen Charakter, der halt auf dem Account ist, wenn man diesen Monat VIP macht. Das ist sehr, sehr sinnvoll, dann zu sagen, okay, das Spiel ist was für mich, das könnte ich mehrere Monate spielen, dann zumindest einen Monat Abonnent zu werden. Das schaltet sehr, sehr viele Restriktionen dauerhaft einfach für den Account aus. Das rentiert sich und dann sollte man gucken, das gibt immer mal wieder solche Giveaways von irgendwelchen Starter-Packs, wo man dann schon ein Pferd drin hat und so weiter und so fort, für die man gar nichts ausgeben muss, die man gar nicht kaufen muss, weil irgendjemand gerade die Promo-Codes quasi verschleudert. Da würde ich einfach mal dann Herr der Ringe Online oder Lord of the Rings Online Starter-Pack-Giveaway oder so googeln, da findet man in der Regel was. Das wären so die Einstiegssachen. Vielleicht an der Stelle noch, weil das finde ich nach wie vor echt interessant, ist, wie Lotro sein Free-to-Play-System managt. Also erstens steckt so ziemlich alle Free-to-Play-Mechaniken, die in den letzten, was weiß ich, 7, 8 Jahren en vogue waren, die stecken dort alle drin. Es gibt Lootboxen, es gibt tägliche Login-Rewards und so weiter und so fort. Und seltsamerweise hat Lotro nie so richtig geschafft, das komplett zu monetarisieren, das Spiel. Du kannst, es ist das Free-to-Play-Spiel, in dem du am wenigsten Geld ausgeben musst, obwohl die meisten Mechaniken drinstecken. Zumindest von denen, die ich kenne. Denn was Lotro macht, ich habe es vorhin schon erklärt, es hat diese Taten. Und wenn du diese, oder diese Deeds, wie sie auf Englisch heißen, und wenn du diese Taten erledigst, also in einer Zone eine bestimmte Anzahl von Quests erfüllst, dann bekommst du Punkte. Lotro-Punkte. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Monstern umbringst, bekommst du Lotro-Punkte. Wenn du irgendwie die epische Quest zu einem gewissen Punkt spielst, bekommst du Lotro-Punkte. Und die bekommst du für diese Tat, für jeden Charakter, den du machst. Also es geht nicht nur einmal, sondern es geht wieder und wieder. Du kannst sogar Charaktere löschen und neue erstellen, nur um diese Punkte zu farmen. Und selbst wenn du relativ normal spielst und jetzt nicht der Ultra-Completionist oder Grinder vor dem Herrn bist, dann kannst du dir mit entsprechender Zeit, musst du dir nichts im Spiel kaufen. Selbst die Erweiterungen, die auch für Abonnenten kostenpflichtig sind, die kann man sich sehr, sehr einfach oder mit gewisser Zeit, aber relativ einfach ergrinden. Also wenn man das intensiv spielt, dann hat man in der Regel so viele Lotro-Punkte, dass man sehr, sehr selten Geld ausgeben muss.
Gibt es noch irgendwelche Tipps für Gruppen? Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt so, hey, ich hole meine alte WoW-Band nochmal zusammen und dann spielen wir jetzt mal ein bisschen Lotro. Gibt es da irgendwelche Tipps? Gibt es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ja, und einer von euch, der kann dann alle anderen über einen Invite-Code dazu holen und dann habt ihr schon mal ein bisschen Gold und so?
Nicht, dass ich wüsste, dass es da irgendwelche, vielleicht gab es da mal eine Promo, aber ich habe tatsächlich nie eine davon mitbekommen. Ich würde jetzt übrigens auch sagen, es kommt natürlich auf die Gruppe und auf die Gilde an, die er da zusammenholen will. Also Lotro ist nicht das Spiel für Endgame-Raider und Instanzenmacher. Lotro ist eher das Spiel für die Story- und Atmosphäre-Liebhaber und die Solo-Spieler.
Okay, gut. Ja. Aber so als Chilliges, es gibt ja auch viele Leute, die das halt eher wie so einen keine Ahnung, so ein Chat mit Beschäftigungsprogramm spielen, weißt du, wo es halt auch darum geht, so einfach mal locker durch die Gegend zu laufen und miteinander zu quatschen und dann halt da irgendwo mal ein paar Quests zu erledigen. Dafür klingt das ja auch ganz gut geeignet.
Jo, dafür kann man das sehr schön nutzen. Vielleicht noch an der Stelle, weil ich gesagt habe, ich finde dieses Lotro Free-to-Play-System so interessant. Es ist ja nicht wirklich Free-to-Play. Also es ist insofern Free-to-Play, es kostet nichts, es runterzuladen, aber dann kann man nur in Anführungszeichen ein paar Zonen spielen. Nämlich die Anfangszonen jeder Rasse, also das Auenland und Bre und so weiter. Und dann ist noch eine Zone, die einsamen Lande, in die dich danach die epische Storyline und so weiter führt, die ist auch frei, aber danach musst du Questpacks kaufen. Also es ist nicht das ganze Spiel frei, auch das ganze Grundspiel nicht frei. Du kannst zwar in die Regionen gehen, aber die Aufgaben dort kannst du nur erledigen, wenn du das Questpack kaufst. Und jetzt könnte man denken, da sieht man halt, wie alt das Spiel ist. Das war ja eins der ersten dieser großen Spiele, die diesen Free-to-Play-Schritt gegangen sind. Und damals hielt man das noch für eine gute Idee, nur so den Spieleinstieg frei zu machen. Dann haben sie aber wieder durch diese Lotro-Punkte, die man sich mit Taten verdienen kann, das Ganze wieder ausgehebelt, weil es ist, wie ich schon erwähnt habe, wenn man vielleicht 2 oder 3 Charaktere spielt, ist es nicht schwierig, immer die Lotro-Punkte für diese Quest-Packs zu haben. Klar, man kann sie auch kaufen, aber man muss nicht. ich verstehe seit Jahren bei diesem Spiel nicht und immer mal wieder kommen so neue Free-to-Play-Mechaniken dazu und ich verstehe die ganze Zeit nicht, wie man denken kann, dass man das gut monetarisiert kriegt. Also es ist eigentlich recht spielerfreundlich, obwohl es total spielerunfreundlich aussieht. Es ist ein Clusterfuck.
Sehr schön. Ja, weiß nicht, magst du noch ein Fazit ziehen? Was, wenn du heute, also Stand heute, Lord of the Rings Online bewerten solltest, zu welchem Urteil würdest du denn kommen?
Du meinst auf einer grünen Wiese? Mhm. Boah. Das ist natürlich insofern schwierig, ich habe es ja eingangs auch schon mal erzählt, es ist halt echt immer, wenn man so viel Zeit in dem Spiel verbracht hat, wie ich jetzt wahrscheinlich im Laufe von 10 Jahren und so viele Geschichten drin erlebt hat, mit anderen Spielern, mit Leuten aus der Gilde, vielleicht auch Leute kennengelernt hat, mit denen man heute immer noch ab und zu zumindest mal irgendwie im Skype oder per E-Mail und so im Kontakt ist. Wenn man das halt hat, ist es halt relativ schwierig, sich dann komplett rauszunehmen und irgendwie eine objektive Bewertung abzugeben. Deswegen haben wir ja die grüne Wiese. Also auf meiner ganz persönlichen grünen Wiese wäre es wahrscheinlich eine 8. Würde man die persönliche Wiese etwas und die grüne Wiese, würde man versuchen, etwas rauszuzoomen, wäre es wahrscheinlich eher so eine 6.
Ja, immerhin. Gibt es eigentlich einen bestimmten Server? Also keine Ahnung, ob du verraten willst, wie man dich dort finden könnte, wenn man das denn wollte. Ich nehme an, du hast wie immer deinen Accountnamen YOLO Swaggins dafür benutzt.
Woher weißt du?
Ja, das weiß ich nicht, Intuition. Aber keine Ahnung, also wenn man einfach mal sagen würde, man will einfach nur auf dem gleichen Server sein wie Jochen, welchen Server nimmt man denn?
Dann würde man Landrovel nehmen, das ist allerdings ein US-Server. Okay. Spiele auf US-Servern. Spiele generell gerne MMOs und Online-Rollenspiele auf US-Servern. Erstens spiele ich nicht sonderlich gerne auf deutschen Servern, weil dann reden die ganzen Leute auf dem deutschen Server selbstverständlich über die Gegenstände und die Quests im Spiel auf Deutsch und bei mir ist alles Englisch. Das heißt, das ist immer relativ verwirrend. Deswegen spiele ich in der Regel auf englischen Servern, weil ich das Spiel halt auf Englisch spiele. Und die US-Server haben für mich den Vorteil, dass dann, wenn ich gerne mal so ein Stündchen oder zwei Zeit habe zum Spielen, so vielleicht morgens von 8 bis 10 oder so, bevor dann die Arbeit losgeht, da ist da halt nichts los, da ist mir keine Sau im Weg.
Und uns erzählst du immer, du stehst so früh nicht auf.
Naja, jetzt kam ja die neue Erweiterung und so. Da konnte man halt wirklich schön questen und schön Sachen machen, ohne dass man ab und zu geht's ja einem so, dass, da war jetzt gerade der andere, jetzt muss ich vielleicht mal kurz warten, bis der Mob wieder respawned ist und so weiter. Und dann, wenn ich halt morgens hier irgendwie um 9 oder so Herr der Ringe online, dann kann man irgendwie zurückrechnen, was die Zeit gerade in den USA ist, da ist halt auf dem Server wenig los. Und es hat noch den Vorteil, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal wieder irgendwo ins Instanzen oder ins Raiding reingehen wollen würde, auch dann findet man in der Regel eine Gilde, bei der das halbwegs anständig noch zu deutschen Zeiten funktioniert. Deswegen, man findet mich auf Landrovel. Wer jetzt allerdings anfangen will, ich habe sehr Gutes über Bellegaer, heißt der deutsche Server, glaube ich, oder einer der deutschen. Der wird immer sehr gelobt.
Na dann. Ich habe keine weiteren Fragen.
An der Stelle vielleicht noch ganz kurz. Lotro hat halt eine sehr, sehr angenehme Community, zumindest auf den Servern, wo ich bislang unterwegs war, insbesondere auch auf Landrovel. Die haben so nette kleine Quirks. Es gibt's zum Beispiel, wenn sich, auch keine Community ist davor ja gefeit, gibt's ja zum Beispiel, wenn du irgendeinen Troll im World Chat unterwegs hast oder wenn die Diskussion jetzt irgendwie ins richtig Argumentative abdriftet und dann irgendwie auch politisch wird und so weiter, gibt es auf Landrovel die schöne Tradition, dass irgendjemand in den World Chat irgendwas über Schinken oder Speck reinschreibt, nämlich Bacon. Und dann füllt sich der ganze Thread mit Bacon-Rezepten und Anpreisen von Bacon und dann sind die Troller weg.
Solange es wirkt.
Find halt nett, wie da so eine Community einen Weg gefunden hat, um unliebsame Gespräche, die halt dann wirklich in so einem öffentlichen Chat oder irgendwelches Geflame und so weiter, was es dann ja in anderen Spielen gibt, wie die ihren Weg gefunden hat, das sehr, sehr effektiv loszuwerden.
Und dabei auch noch nützliches Wissen zu verbreiten.
Ja, oder anders genommen, was auch gerne gesehen ist, so das zweite Spiel, das gab es früher etwas häufiger, dass der erste Typ schreibt Harry Potter End und dann einen Ingame-Gegenstand verlinkt. Und dann hast du sowas wie Harry Potter und das gebürstete Fell und so weiter. Und dann fangen die nächsten damit an, dann sind die Trolle auch weg.
Sehr schön.
Ja.
Na dann.
Na dann, entlasse ich dich und entlasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Worten und gehe nochmal nach Mordor, glaube ich. Ich hoffe, euch hat diese Wertschätzung ein bisschen gefallen und ihr könnt jetzt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was mir an diesem Spiel so gut gefällt und warum ich nach 10 Jahren, auch wenn ich die letzten Jahre das Spiel nicht besonders gut fand, immer noch irgendwie mit dem Herzen an diesem Spiel hänge. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.